Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir sind versammelt, um dein heiliges Wort zu hören. Wir bitten dich, nimm alle Gedanken weg, die uns von dir trennen. Erleuchte unseren Verstand durch deinen Geist und führe uns zur Erkenntnis deiner Wahrheit. Lass uns deinen guten, gnädigen Willen erkennen und danach leben, dir zum Lob und uns zum Heil. Amen. Liebe Gemeinde, der große dänische Philosoph Søren Kierkegaard erlebte im 19. Jahrhundert, der mich besonders in meinem Philosophiestudium sehr angesprochen hat damals, hat einen schönen Satz gesagt, nämlich den, dass man das Leben nur vorwärts leben könne und im Rückblick verstehen. Das ist so und das haben die Menschen immer auch schon so gewusst, was Leben eigentlich ist, für uns jetzt, die wir je in der Gegenwart stehen und nie in der Zukunft oder in der Vergangenheit, denn was auf uns zukommt, wissen wir nicht und was war, ist vergangen. Wir stehen je immer in der Gegenwart unseres Lebens. Trotzdem haben sich Menschen oder gerade deshalb immer wieder Rechenschaft gegeben darüber, was früher war, wie das alles geworden ist. Und so macht ihr es ja hoffentlich auch, wenn ihr auf eure Familiengeschichte zurückblickt. Was macht man da? Da setzt man sich zusammen beim Kaffee, beim Geburtstag und die heutige Jugend vielleicht scrollt mal so die Bilder durch, die sie so in der Galerie hat. Ach, wisst ihr, da sind wir im Spreewald gewesen oder auf Mallorca, nicht? Man erinnert sich. Oder man guckt, und das mache ich sehr gerne bei Hausbesuchen, bei älteren Gemeindegliedern, auch gerne mal die Fotoalben durch. Da kommt man gut ins Gespräch und versteht dann auch, wie Gott einen trotz und in allem gnädig geführt hat, wenn man sich mal die Fotoalben anschaut. Macht das, erinnert eure eigene Lebensgeschichte. Wenn ihr mal denkt, es ist eigentlich nicht viel Grund zum Danken irgendwie. Es geht alles nur bergab und ich weiß nicht mehr, was soll noch alles werden. Dann nimmst du mal dein Fotoalbum vor und schaust mal deine Lebensgeschichte durch. Wie gesagt, das haben die Menschen immer schon gemacht und so sind dann ja auch die großen Weltgeschichten geschrieben worden. Damals schon, vor vielen tausend Jahren, das Gilgamesch-Epos im Zweistromland. Nicht? Wie ist die Welt entstanden? Wie ist das geworden, in welcher Gegenwart wir damals vor 3000 Jahren, über 4000 Jahren lebten? Auch Griechenland schaut auf diese Geschichte zurück, die ja poetisch beginnt mit Homer, der Elias. Wie ist denn das alles geworden? Und letztlich ist Geschichtsschreibung immer auch Schriftstellerei. Immer auch, wie verstehen wir das Vergangene im Licht dessen, wie wir heute leben. Es ist immer dieser Prozess. Es gab übrigens mal einen Pfarrer hier, Matthäus Urban, im 19. und 20. Jahrhundert, der hat die Elias aus dem Altgriechischen ins Wendische übersetzt und wurde deshalb auch der wendische Homer genannt. Also für die Jugend unter sich, da ist nicht Homer gemeint aus der gleichnamigen US-amerikanischen Trickfilmserie, sondern Homer, nicht? Das ist jemand anderes. Ja, so immer wieder haben sich die Menschen eben besonnen auf ihre Geschichte und auch wir haben in der Kirche, in der Christenheit so eine Geschichte, wie wir uns unseres Anfangs erinnern. Ein großes Werk, nämlich, hat jemand eine Ahnung? Die Apostelgeschichte. Das ist das große Werk, das uns durch den Heiligen Geist geschenkt worden ist, und ihr Schriftsteller, der es aufgeschrieben hat, auch unnachahmlich schön, auch in einem schönen Griechisch übrigens, ist der hochgebildete Arzt Lukas gewesen. Ja, da können wir eigentlich sehen, wie hat das mit dem Christentum bei uns hier in Europa begonnen. Ja, darum geht es in unserem heutigen Predigtabschnitt, geht es um eine folgenreiche Weichenstellung in diesem Missionswerk, nämlich den Übergang des Christentums aus Kleinasien nach Europa. Und dabei wird ein Landstrich besonders genannt, Mazedonien, damals ein Teil von Griechenland. Dort hat es angefangen für Europa. Und ich lese mal unser Predigtwort vor. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei Nacht, das war ein Mann aus Mazedonien, der stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als aber er das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsbald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir aus von Troas und geradewegs kamen wir nach Samothrake, des anderen Tags nach Neapolis und von da nach Philippi, welches ist die Hauptstadt dieses Teiles von Mazedonien und eine römische Kolonie. Wir blieben aber in dieser Stadt etliche Tage. Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Wasser, wo wir dachten, dass man pflegte zu beten, und setzten uns und redeten mit den Frauen, die da zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet ward. Als sie aber mit ihrem Hause getauft ward, bat sie uns und sprach, wenn ihr mich achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und bleibet allda, bleibet hier. Und sie nötigte uns. Soweit jener erster ganz unscheinbarer Bericht der Berührung Europas durch den Heiligen Geist. Ganz einfach. Aber erst wenn man mal genauer hinsieht, merkt man, dass diese Geschichten ja sehr kunstvoll gestaltet und zusammengefügt sind. Und da sind mir drei Gesichtspunkte oder Themenkreise besonders wichtig. Erstens, die Geschichte von der Landung des Paulus und seiner Begleiter im mazedonischen Philippi liest sich zunächst wie ein historischer Bericht, und das soll er ja durchaus auch sein. Danach muss der Anfang ziemlich enttäuschend gewesen sein. Jedenfalls zunächst. Nach dem Gesicht, also nach dem Traum, den Paulus geträumt hatte, konnte man annehmen, dass die christlichen Missionare in Europa erwartet werden. Als sie ankommen, werden sie von den Menschen fast überhaupt nicht beachtet. Das Leben in der Stadt bleibt davon ganz unberührt. Niemand erwartet sie, niemand begrüßt sie, niemand freut sich über ihr Kommen. Sie selber müssen schließlich was unternehmen, um irgendwie, irgendwo mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und so beschließen sie, den Sabbat abzuwarten und dann eine Gebetsstätte aufzusuchen. Na, vielleicht könnte sich dort was ergeben. Da können wir schon eine ganze Menge lernen. Was nämlich? Dass wir hingehen müssen. Geht hinaus in die ganze Welt. Missionsbefehl. Also nicht quasi in der Kirche sitzen bleiben oder in der Sakristei, sondern rausgehen. Wir werden nicht erwartet. Es ist nicht so, dass was passiert, wenn wir uns nicht rühren. Passiert nichts. Was ist da eigentlich passiert? Sie gehen nicht in eine Synagoge. Die gab es dort nicht. Die Juden haben sich an einer Gebetsstätte irgendwo an einem Fluss getroffen. Naja, so stelle ich mir das auch vor hier in unserer Heimat. Da standen nicht die prächtigen Kathedralen zuerst. Nee, die haben sich erst, als der Glaube wuchs, hat dieser Glaube diese wunderbaren Kathedralen gebaut. Das waren ganz Lichtungen an Flussläufen. Dort waren die ersten Missionare. Denke, dass wir das nicht vergessen dürfen und dankbar sein müssen für die, die uns, euren Vorfahren, das Wort Gottes gebracht haben. Und zwar unter großen Schwierigkeiten. Die auch wie Paulus im Traum gehört haben, komm zu uns herüber nach Europa, nach Germanien damals. Ist doch gar nicht mal schlecht, das werde ich machen, wenn ich zur Kirchensynode, wahrscheinlich das Erfreulichste da, in den Fuldaer Dom gehen darf und mich mal beim heiligen Bonifatius bedanken, der dort nämlich liegt, für seinen Mut, dass er gesagt hat, ich riskiere mein Leben, und er ist ja auch als Märtyrer gestorben, damit wir das Wort des Lebens hören. Auch er gehört mit in diese Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte beginnt nicht mit Martin Luther und dem Thesenanschlag oder mit dem Tod des letzten Apostels, dann ist 1500 Jahre nichts mehr und dann geht die Kirche wieder los. Nee, wir stehen in dieser Kette der Zeugen. Und da können wir auch dankbar sein. Danke, Bonifatius. Danke, Bischof Benno, der nämlich hier dafür gesorgt hat, dass das Evangelium verkündet wird und kleine Holzkirchen gebaut werden. Und der ging nicht in Ruhestand. Der ist ja noch mit 95 Jahren war der unterwegs. Und zwar nicht im Audi A8. Das auch gehört zu unserer Geschichte, dankbar zu sein für die, die uns das Wort Gottes gepredigt haben. Eure Pastoren, eure Eltern, Großeltern, Urgroßeltern gehören auch mit da rein in die Mission, in die Reihe der Missionare. Ja, und wie gesagt, nicht spektakulär und du wirst nicht erwartet. Also, du musst die Gelegenheit ergreifen und sei es an einem kleinen Fluss, sei es am Gartenzaun, sei es in der Schule, überall wo du bist. Vielleicht bittet jemand, ohne es auszusprechen, komm zu mir herüber. Und manchmal kann ein anderer Mensch genauso weit weg sein wie ein anderer Kontinent. Innerlich gibt's. Vielleicht viel leichter, nach Australien zu fliegen, als mal einen Anruf zu machen bei einem Menschen, der mir ganz weit entfernt ist, mit dem ich kein Wort mehr rede. Es ist viel leichter, nach Australien zu fliegen. Bedenkt das mal. Ja, wie geht's mit Lydia? Sie hört das Wort, nimmt es freudig auf. Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Sie hat sich das Herz öffnen lassen und das hatte ganz konkrete Folgen. Sie öffnet ihr Herz, kommt zum Glauben, lässt sich taufen und ihr ganzes Haus und nimmt die Missionare dann in dieses Haus auf. Ganz schlicht, da muss man keine Synoden veranstalten oder keine Papiere oder stundenlange Zoom-Sitzungen. Das ist ganz einfach, schlicht und ergreifend. So geht's. Aber wir verkomplizieren auch in der Kirche die Dinge, um uns letztlich vor dem schlichten Anspruch des Evangeliums zu dispensieren. Weil es nämlich ganz einfach ist. Ganz einfach. Und doch so schwer. Ja, das ist der Anfang des Christentums in Europa. Das Haus der Lydia ist sozusagen die erste Missionsstation. Im Grunde ist es eher bescheiden, sehr einfach. Aber man darf diesen geringen Anfang nicht isoliert sehen. Lukas hat ja dann auch erzählt, wie das alles weitergegangen ist. Mit zunehmendem Staunen erfahren die Leser und die Hörer in den Gemeinden, wo das verlesen wurde, wie aus diesem winzigen Anfang in einer gleichgültigen Welt eine große, immer weiter wachsende Bewegung geworden ist. Eine Bewegung, die noch nicht an ihr Ende gekommen ist, die weitergeht. Einer Bewegung, in der wir selbst ja auch drinstehen, die zu immer wieder neuen Anfängen führt, so oder so ähnlich, nämlich Menschen öffnen ihr Herz für das Wort Gottes, fangen an zu glauben, finden ihren Lebenssinn und ihre Ausrichtung auf Gott, suchen Gemeinschaft, finden die und bieten dann Gemeinschaft für andere. Das ist Kirche. Das ist das Haus der Kirche. Ja, manchmal fällt das Wort, wir haben es im Heiligen Evangelium gehört, ja nicht nur auf gutes Land, sondern unter die Dornen, auf den Weg, auf dem Fels. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich die Stelle lese, wie, ja, welch lange Leitung die Apostel hatten, das zu verstehen. Also ich hätte die Auslegung nicht gebraucht von Jesus im Gleichnis. Also wie er das erzählt hat, ist es eigentlich klar, was er meint. Aber mich beruhigt das auch, dass Jesus auch immer auf unsere lange Leitung, und die habe ich manchmal auch in anderen Dingen, auch Rücksicht nimmt und es immer wieder erklärt. Und dass ihr auch immer wieder Menschen habt, die euch das erklären, euer Pastor, aber auch Gemeindeglieder, die erfahren sind im Glauben und deshalb auch lebenserfahren. Das ist immer wieder wichtig, sich um das Wort Gottes zu sammeln und danach zu trachten, dass das eigene Herz eben gutes Land ist. Aber, Klammer auf, das Herz ist immer nicht nur gutes Land, sondern vielleicht ist unser eigenes Herz in sich auch so ein vierfaches Ackerfeld. Das sind Anteile von Fels, Anteile von Dornen, Anteile von Weg und Anteile von gutem Land. Es ist so. Und wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir uns öffnen, wenn wir Jesus durch den Heiligen Geist ja, wirken lassen in unserem Herzen, dass der Anteil des guten Bodens sich eben vermehrt in unserem Herzen. Ja, ein winziger Anfang und daraus ist so viel entstanden. Ja, es wird auch deutlich, dass die Apostel sich durch die Gleichgültigkeit, auf die sie stießen, nicht beirren ließen. Weder entmutigt noch verunsichert haben sie an ihrem Glauben, an ihrem Ziel, Menschen für Gott, für den Glauben zu gewinnen, festgehalten. Und sie haben ja strategisch klug operiert. Und am Ende war es dann doch ein Erfolg. Lass dich nicht entmutigen. Und lebe nicht aus der Zustimmung von Menschen. Die Wahrheit ist die Wahrheit um der Wahrheit willen. Sie wird nicht mehr Wahrheit, weil mehr Menschen dieser Wahrheit zustimmen. Das mag in der Politik so sein. Das hat aber überhaupt nichts zu tun mit der Offenbarungswahrheit, die steht fest. Zu der darf ich hinzutreten, die darf ich bezeugen. Diese Wahrheit ist in irdischen, also zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in mir. Aber sie ändert sich nicht durch die Ablehnung oder Zustimmung von Menschen. Bleib da auch ganz klar. Lass dich nicht entmutigen. Und, wie gesagt, operiere auch strategisch klug. Es geht nicht darum, jeden nun das Wort Gottes quasi mit dem Holzhammer oder wie auf den Nüschel zu hauen oder wie einen nassen Waschlappen um die Ohren. Es bringt nichts. Sondern auch klug sein. Das kann man von Paulus lernen. Will ich jetzt nicht erläutern. Wie klug ist der Mann? Also manchmal auch ein Fuchs. Es gehört auch dazu, dass man klug ist. Nämlich die Klugheit ist auch eine Gabe Gottes, sage ich auch zur Wahl. Gott hat uns nicht nur den Glauben geschenkt, sondern auch Verstand und Vernunft. Bitte schön, die müssen wir anwenden. Und zwar in allem. Mit allem, was wir tun und lassen, sind wir coram Deo vor Gott. Und sind ihm und unserem Gewissen dafür verantwortlich. Vergesst das nicht. Ja, wir können diese Geschichte, die wir gehört haben, auch heilsgeschichtlich lesen. Zweitens, dann müssen wir sie in den großen Zusammenhang des Ringens Gottes um den Menschen hineinstellen. Gott hat die Trennung, die Sünde, die die Menschen wollten, nicht akzeptiert. Der Mensch wollte sein wie Gott und möglichst sein eigenes Ding machen und möglichst, dass Gott nicht eigentlich so viel hereinfuschen kann in mein Leben. So fromm sein, Hände falten und christliche Kultur, das ist schön, aber nicht zu viel. Nicht? Ich selber bereite mir so ein schönes emotionales Umfeld und da gehört Gott und Jesus irgendwie rein, aber ein Anspruch, dem ich mich auch füge, kann er nicht in mein Leben stellen. Es leben auch Christen, wahrscheinlich auch ich, zu oft nach diesem Grundsatz. Wie gesagt, aber Gott hat uns nie losgelassen, auch wenn wir uns immer wieder losmachen und Europa sich auch versucht, immer wieder von Gott und seiner Ordnung und seinem Wort loszumachen. Gott hat die Trennung, die die Menschen wollten, nie akzeptiert, auch wenn sie ihn los und unser sich sein wollten, unbehelligt von seinen Ansprüchen, hat Gott um die Verbindung mit uns gekämpft und dabei immer wieder neu angesetzt. Zum Beispiel der Sintflut. Ihr kennt die schöne Geschichte mit dem Regenbogen, der nach dem Opfer des Noah als Zeichen eines neuen Anfangs und Bundes aufleuchtet. Später dann ist es die Aufforderung an Abraham, aus seinem Vaterland zu gehen in ein anderes Land, was er ihm erst zeigen wird auf dem Weg. Das ist dann der Anfang des Gottesvolkes in Israel. Dieser Anfang war bald wieder verbraucht. Schon die Enkel Abrahams zogen nach Ägypten. Dort blieben sie 600 Jahre. Am Ende hatten sie ihren Gott fast vergessen. Aber Gott hatte sie nicht vergessen. Er berief Mose. Mit ihm schließt er am Sinai wieder einen neuen Bund. Und dann kam er trotz des Protestes der Propheten, wieder kam es zum Abfall und in dessen Folge zur Verbannung ins Exil nach Babylon. Das Volk Israel hat diese Verbannung wohl gebraucht, wie wahrscheinlich Europa diese Verbannung auch braucht, damit es wieder zur Vernunft kommt und erkennt, was es wirklich groß macht, was ein Land groß macht. Letztlich die Treue zum Herrn, der ja der Schöpfer und Erhalter allen ist. Ja. Und dann ließ er wieder das Gottesvolk in Israel leben, um schließlich, und das ist die Krönung, in Jesus Christus, dem Volk Israel und darüber hinaus allen Völkern der Erde ein neues Angebot zu machen, was sie nicht ablehnen konnten. Nämlich das Angebot schlechthin, den neuen Bund im Blute Jesu Christi. Wenn ihr euch das vorstellt, da ist nicht einer, der tritt auf und verkündet irgendetwas, das hat er auch gemacht, sondern er gibt als dein bester Freund sich am Kreuz für dich dahin. Das ist Liebe. Und das ist ein Angebot, ein missionarisches Angebot, was eigentlich kein Mensch ablehnen kann, wenn er sieht, was? Für mich? Ja, für dich. Das ist nicht ein Angebot der Macht, ich führe dich, wir siegen und so weiter, sondern der Liebe und Hingabe und des unüberbietbaren Trostes und tiefsten Friedens, der vom Kreuz herabströmt in dein Herz. Und das wird den Kontinent verändern. Hinter all diesen Neuaufbrüchen steht die Treue Gottes oder anders der lange Atem Gottes, denn für Gott sind 1000 Jahre wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und sehr tröstlich, das aus der Heilsgeschichte zu sehen. Wir Menschen sind kurzsichtige und kurzlebige Menschen und Wesen. Aus der Bibel können wir die großen, übergreifenden Perspektiven Gottes erkennen. Wenn wir uns in sie hineinziehen lassen, werden viele Sorgen um die Zukunft unseres Lebens, der Kirche, unseres Kontinents, wir beiseite legen können. Denn die große Botschaft auch dieser Geschichte ist, Gott gibt nicht auf. Gott hat auch Europa und unser Land nie aufgegeben. Was ist eigentlich Europa? Was ist hier eigentlich gewachsen? Europa, so hat es ein großer Visionär des geeinten Europa beschrieben, es war Robert Schumann, nicht der Komponist aus Zwickau, sondern der französische Politiker Robert Schumann, der sagte einmal sehr schön, Europa sei auf drei Hügeln errichtet. Auf Golgotha, Jerusalem, der heilige Glaube. Auf dem Areopag in Athen, daher kommt das Denken, die griechische Philosophie. Und auf den sieben Hügeln Roms, da kommt das Recht her, das Staatsdenken. Auf diesen drei Hügeln sei, so ich denke, von ihm stammt es, Europa gebaut. Und da kann man sehen, wie wackelig das geworden ist. Sowohl was der Glauben betrifft, was das rechte Denken betrifft, rechts im Sinne von richtig, angemessen, und was auch Recht, Freiheit, Klammern, Meinungsfreiheit betrifft. Alles das ist in Europa anscheinend fraglich geworden. Und ich sage einen ganzen Satz ganz offen. Ich bin dem amerikanischen Vizepräsidenten sehr dankbar für seine Rede, die er in München gehalten hat. Das war eine Rede, die hätte ich mir von unserem Bundespräsidenten gewünscht. Klammer auf und Klammer zu. Meine Lieben, heute ist auch unser Land von vielen Schwierigkeiten und wir wissen es. Ich muss das nicht erklären und ausführen. Bedroht. Und heute steht eine Wahl an. Ich werde oft gefragt von älteren Gemeindegliedern, Herr Pfarrer, was soll man wählen? Ich gebe euch keine Wahlempfehlung, das ist nicht mein Amt. Aber was ist das Wichtigste, worum es geht? Es ist das Leben. Ob man so und so viel mehr Steuern zahlt oder weniger, das ist auch keine unwichtige Frage. Ob Strom in der Steckdose ist, ist auch keine unwichtige Frage. Oder ob die Lebensmittel sich um 20% verteuern, ist auch keine unwichtige Frage. Für die nur unwichtig, die gewisse Stellungen erreicht haben, in der sie nicht kündbar sind. Das wichtigste Frage ist das Leben. Man darf als Christ nur eine Partei wählen, die für das Leben, den Schutz des Lebens eintritt. Und zwar von der Empfängnis hin bis zum Tode. Und die sich für den Frieden einsetzt. Das hat ja auch was mit Leben und Tod zu tun. Das sind die Hinweise, die ich als Pfarrer auch zu geben habe. Wer tritt für das Leben ein? Ja, meine Lieben, und dann kommt herüber und hilf uns. Das will ich euch heute mitgeben, dass ihr in euren Herzen vielleicht auch spürt, vielleicht träumt ihr das auch. Komm zu uns herüber, komm mal zu mir herüber und hilf mir. Vielleicht ist es ein Nachbar, ein Arbeitskollege, der vielleicht auch auf das Wort Gottes gespannt ist, ohne das selber zu wissen und vielleicht auch zu wollen, aber dem es hilft. Ich werde es nie vergessen, vielleicht die einzig wirklich gute Tat, die ich in meinem Leben getan habe. Das habe ich mal gehört, auch innerlich, komm zu uns herüber und hilf uns. Es war der Jugendclub im Dorf. Ich bin nie gerne in die Disco gegangen. Ich habe lieber eine Beethoven-Sinfonie gehört und habe Fontane gelesen, als Jugendlicher. Das hat mir viel mehr zugesagt. Aber da habe ich mich mal überwunden und bin dahin gegangen. Laute Musik und Bier und so, wie das so im Jugendclub ist. Habe mich nicht wohl gefühlt, aber ich wusste, da musste heute mal hingehen. Kurz nach meiner Bekehrung. Und da war ein junges Mädchen, hat einen Freund gehabt und die war schwanger. Und der Freund und die Familie drangen in sie hinein, dieses Kind abzutreiben. Ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen, und ich habe es sehr gern getan und habe ihr zugehört, habe sie bestärkt oder es zumindest versucht. Wusste dann nicht, was draus geworden. Und ein paar Jahre später habe ich dann sie gesehen im Nachbardorf, sie stammt aus Haßleben, Nachbardorf von uns, wie sie da den Kinderwagen schob. Da habe ich mich gefreut. Weißt du, es ist ein lebensrettendes Wort. Ich habe Leben gerettet. Durch das Wort, indem ich drauf gehört habe. Ich habe es schon oft gehört, dieses Wort, hilf uns, und ich habe es nicht getan. Und ich werde mich vor meinem Richter zu verantworten haben deshalb. Also, seid ganz offen für das Wort und für den Zuruf des Heiligen Geistes. Komm zu uns herüber, zu mir herüber und hilf uns. Und dann streue das Wort aus, egal wohin es fällt, ob auf guten Boden, Felsen, Dorn und so weiter, denn es ist genug Same da, weil Gottes Wort ja unendlich ist. Das gebe ich euch heute mit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.